Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir nochmal an alle, die ich noch nicht begrüßen konnte. Ja, vorhin haben wir beim Mahl gehört, wie gut wir es haben, Ruhe, Frieden und Sicherheit. Aber stimmt das eigentlich? Ruhe, Frieden und Sicherheit. In der Ukraine wird Krieg geführt. Das ist gar nicht so weit weg von uns. Dort herrscht Krieg. Und was ist eigentlich das Ziel eines Krieges? Weil irgendjemand möchte seine Interessen durchsetzen, mal ganz grob gesagt. Und das wird dann mit militärischer Gewalt versucht durchzusetzen. Und wenn wir halt sagen, ja, wir haben jetzt hier Ruhe, Frieden und Sicherheit, dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Menschheit sich fast von Anbeginn an im Krieg befindet. Ja, nicht in einem Krieg jetzt eben mit Panzern, sondern es geht um einen geistlichen Krieg. Und die Heilige Schrift ist doch auch eigentlich recht klar, darauf hinzuweisen, dass er existiert. Wir kennen hoffentlich alle die Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 6 mit der Waffenrüstung Gottes. Wozu brauchen wir eine Waffenrüstung, wenn wir nicht im Kampf sind? Und dieser Krieg, von dem wir in der Schrift auch lesen, der wird nicht mit ganz großen Bildern und das ist ja alles nur symbolisch oder so. Nein, das ist schon ziemlich konkret. Und das Wort Krieg, das weist eben auch notwendigerweise auf einige Realitäten hin. Krieg bedeutet, da ist Gewalt mit im Spiel. Es ist nicht nettes Miteinander. Es werden Strategien und Taktiken angewandt. Soldaten sind notwendig auf beiden Seiten. Und es ist auch sicher, dass Kämpfer verwundet und getötet werden. Das akzeptieren wir für einen Krieg wie in der Ukraine irgendwie für selbstverständlich, nicht wahr? Aber begreife ich denn selber auch, dass wir in dieser Welt in einem geistlichen Krieg leben und eigentlich genauso wach sein müssten? Der geistliche Krieg wird natürlich nicht geführt mit Schwertern und mit Gewehren und Kanonen, aber die verwendeten Waffen sind genauso wirksam. Und diese Waffen sind eben auch tödlich und können Seele und Geist zerstören. Und der Widersacher, der Satan, hat viele verschiedene Waffen in seinem Arsenal. Aber es gibt ganz besondere Waffen, die er sehr, sehr gerne, sehr eigentlich andauernd einsetzt. Und heute wollen wir eine seiner Allzweckwaffen anschauen. Aber warum sollten wir uns denn damit beschäftigen? Damit wir uns zur Verteidigung bereit machen, damit wir bereit sind und damit wir uns auch gegenseitig unterstützen können und damit wir in die richtige Richtung gehen, dass wir Gut und Böse unterscheiden können. Und ich frage euch, wo und wie wird denn unser Gewissen geschärft mit Gut und Böse? Wie passiert das? Innerhalb der Woche, was wir so erleben, weil wir so erleben, wie viel Gutes passiert, durch das vielleicht, was wir im Fernsehen sehen. Also, ja, das kann unser Gewissen schärfen, wenn wir aufmerksam sind und sehen, wie viel Gottloses gesendet wird. Durch das, was uns andere vorleben? Oder wird es da geschärft, wo Gottes Wort gelesen wird? Wo sich Gottes Leute mit seinem Willen auseinandersetzen? Wir lesen, sehen so viel, was im Fernsehen, wo uns eigentlich klar sein sollte, also das ist nicht Gottes Wille. Aber die Tage ist mir das auch wieder deutlich geworden, wie das ist mit einem jungen Menschen. Also ein junger Mensch in Christus, der noch viel feinfühliger ist. Und der merkt, Mensch, das, was da gesagt wird, wir waren essen in der vergangenen Woche und in Bayern. Und da war dann in dem Wirtshaus, hingen an der Wand die 10 Gebote für den Gastwirt. Und die 10 Gebote für den Gast. Und Paula hat dann gefragt, wie ist denn das irgendwie so zu verstehen? Oder wie ist das eigentlich, wenn ich das, was ich da lese, wenn ich das lustig finde? Ist das irgendwie, denn das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, naja, lustig formuliert und so weiter. Aber ist das nicht eigentlich auch, also es macht mir schon Unbehagen. Aber wie jetzt bei einem jungen Menschen zum Beispiel, die Haut ist noch ganz dünn und weich und empfindlich. Und wenn da so ein Kratzer dran ist, dann wird das ganz als schmerzhaft empfunden. Und so habe ich das irgendwie jetzt bei Paula gesehen, wie empfindsam sie einfach ist und etwas wahrnimmt und dann fragt, sag mal, ist das eigentlich okay, Papa? Und wie ich selber, wenn ich werkel, merke mit meiner Haut, die so ein bisschen älter ist, dann ist da manchmal ein Kratzer oder es ist blutet und du denkst dir, hoch, habe ich gar nicht gemerkt. Und ist es nicht auch so mit dem, was wir so sehen, ach, das merken wir gar nicht mehr, wie gottlos das ist? Also ich fand das letzte Woche, wir haben auch ein bisschen Fernsehen geschaut, an einigen Stellen war das schon ganz schön krass. Das war ganz schön krass. Und so geht es heute vom Thema her um die, ich denke, grundlegendste und am häufigsten gebrauchte Waffe des Satans, nämlich die Versuchung. Die Versuchung. Nehme ich das überhaupt wahr? Nehmt ihr das wahr? Gibt es bei euch im Leben, nehmt ihr das wahr, Versuchung? Was passiert da eigentlich? Schauen wir doch gleich die erste Versuchung der Menschheitsgeschichte an, die zugleich den Teufel auch als den Vater der Lüge und der Täuschung eben entlarvt. Wie er dann in Form der Schlange sagte, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nein, hat er nicht. Nur von dem speziellen Baum. Aber der sieht doch so gut aus. Ihr werdet nicht sterben. Nee. Und was passierte dann? Und die Frau sah, ja, der Baum sieht ja echt gut aus. Und die Frucht, das ist begehrenswert. Gut zur Speise, eine Lust für die Augen. Ah, begehrenswert, Einsicht zu geben. Die Versuchung war da und übermannte sie. Sie gab nach, nahm die Frucht und aß. Und wir müssen es alle gemeinsam mit ausbaden. Und ich nehme an, keiner, der hier ist, hätte dann damals gesagt zu der Schlange, nö, mich legst du nicht rein. Tja. Und der Satan gibt sich eben Mühe, uns in die Richtung Versuchung zu führen, damit wir weitergehen. Und die Grundvoraussetzung für die Versuchung ist wie bei Eva dann das Verlangen. ich möchte etwas. Und sie begehrte die Frucht. Die Bibel spricht an der Stelle eben auch oft in älteren Übersetzungen von Begierde. In Jakobus 1, 13 bis 15, da lesen wir: Niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, das sind Wörter, die in unserem Sprachgebrauch jetzt außerhalb vom christlichen Sprachgebrauch, also gebraucht man ja eigentlich kaum oder nicht, oder ist schwierig. Also starker Wunsch ist vielleicht, können wir vielleicht besser verstehen oder verlangen, ich möchte etwas. Aber die Frage ist ja, was ist meine Begierde? Was begehre ich? Worauf ist denn mein Verlangen gerichtet? Und letztendlich werden wir nicht dazu gebracht, etwas zu tun, ohne dass ein Teil in uns eben es auch will. Das ist ja gerade der Trick, dass der Satan versucht, jeden Einzelnen genau da anzusprechen, wo wir unsere Schwächen haben. Und das ist auch der Grund, warum manche Sünden eben für eine Person verlockend sind und für andere nicht. Wir haben eben verschiedene Wünsche. Den einen lässt der Alkohol völlig kalt. Schmeckt mir einfach nicht, will ich nicht, gar kein Problem. Kann dafür aber Schokolade gar nicht widerstehen. Zarteste Versuchung, auch das ist dann, ist es eine Versuchung oder nicht? Ja. Der eine lächelt vielleicht nur über das Thema Autos. Ah, Autos. Aber für ihn ist vielleicht etwas anderes wichtig. Und das Ganze stellt sich dann sogar so dar, dass der Teufel auch das gebraucht. Denn wer hat nicht schon mal die Nase gerümpft, wenn man davon hört, wie jemand in Sünde gefallen ist? Wie kann man nur in eine solche Versuchung fallen als Christ? Also das ist doch nun wirklich, geht gar nicht. Ist nicht schon mal bei euch so? Das geht doch gar nicht. Da, ne? Also ein bisschen geht mir das so, ja, wenn Männer Gottes, wenn wir von denen wissen, wie sie ihr Leben geführt haben und dann spät im Leben fallen sie in Sünde wegen einer anderen Frau, wo uns allen doch vollkommen klar ist, geht gar nicht. Aber wer wirft jetzt den ersten Stein? Also das ist jetzt eben die Versuchung. Aber was ist denn deine Versuchung? Und dieses Problem dann des Naserümpfens zeigt dann wieder eine andere Schwäche, nämlich Stolz. Das würde mir ja nicht passieren. Oder Eitelkeit. Also, nein, nein, nein. Also der Satan hat jedenfalls sogar unseren Herrn in Versuchung gebracht. Und hatte Jesus nicht auch den Wunsch, eigentlich Brot zu essen? Und der Satan versucht ihn, hast doch Hunger, du kannst doch die Steine hier in Brot verwandeln. Ist doch kein Ding. Sicherlich wollte er das nach 40 Tagen nichts zu essen. Aber er hat sich dann dagegen entschieden. Die Verlockung, sich niederzuwerfen und die Völker der Welt zu gewinnen, die Begierde der Augen. Alles will ich dir geben, sagt der Satan, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Und die Versuchung, sich vom Tempel zu stürzen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kann dir doch gar nichts passieren. Ist da nicht ein bisschen stolz? Jetzt zeig mal, dass du Gottes Sohn bist jetzt. Und ja, wie immer ist Jesus das absolut beste Vorbild, der hier dem Satan in allem widerstand. Und wir lesen im ersten Johannesbrief in Kapitel 2 auch diese drei Kategorien. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Die Hoffnung für alle übersetzt diese drei Bereiche mit menschliche Leidenschaften, die Gier nach Besitz und Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und Hochmut. Und all das kommt eben nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Und mit der Versuchung ist doch immer dasselbe Schema, dasselbe Vorgehen. Satan versucht, unser Verlangen anzusprechen. Und diese drei grundlegenden Bereiche sind eben der Nährboden für Versuchungen. Und wir müssen ständig auf der Hut sein. Und Satan scheint uns eben genau dort zu treffen, scheint uns genau zu kennen. Wie widerlich. Wo unsere Schwachstellen sind. Die berühmteste Geschichte in Texas ist die Schlacht von Alamo. Und die Details dieser Geschichte illustrieren diesen Punkt ganz gut. Die Befehlshaber von dem Fort, die wussten damals, sie wurden bedroht, sie wussten, der Angriff würde erfolgen und die wussten, dass sie eine echte Schwachstelle hatten. Und darauf würde natürlich der Gegner seinen Angriff konzentrieren, denn sie hatten nicht nur eine Mauer aus Stein, sondern auch eine Palisadenmauer, ein Teil. Und zwar handelte es sich dort um eine behelfsmäßige Konstruktion aus Holzpfählen und Zäunen, die eben nicht die Stärke von Stein und Mörtel besaß. Und deswegen haben sie dorthin an diese Schwachstelle eben ihre besten Männer geschickt, um das möglichst zu verstärken. Und so konnten sie dann tatsächlich dann auch das verteidigen. Und haben wir nicht alle unsere Palisadenmauern? Also da, wo es so behelfsmäßig nur so gesichert ist? Für die einen ist es der Alkohol vielleicht, für die anderen die Lust nach was auch immer oder andere Faulheit. Es können 100 verschiedene Schwächen sein. Aber was immer es sein mag, eins ist sicher: unsere größte Schwachstelle ist auch der Bereich, wo der Satan uns am stärksten treffen wird. Und wahrscheinlich kennt das doch jeder von uns. Wir alle haben Schlachten geschlagen, die damit zusammenhängen. Und manchmal haben wir auch oder oft eine Niederlage erlitten und konnten und haben der Versuchung nicht widerstanden. Satans Kräfte haben vielleicht unsere ganz persönlichen Palisadenmauern überrannt, als wir der Sünde nachgaben. Und auch das nutzt er wieder durch Schuldgefühle und Erinnerungen an unsere Niederlagen, die uns verfolgen können und uns überwältigen wollen. Sollten wir da nicht einfach aufgeben, weil es hat einfach doch keinen Zweck. Es hat doch keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Nein, natürlich nicht. Aufgeben dürfen wir nicht. Zum einen kommen wir jede Woche zusammen, um uns daran zu erinnern, was wir feiern, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Nicht nur für die vergangenen, sondern für die jetzigen und für die zukünftigen. Preis den Herrn, ist das nicht wunderbar? Und so können wir selbst nach einer Niederlage wieder aufstehen, wie wir es doch lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist einfach Ich muss das immer wieder hören. Vielleicht ihr auch. Und hat Gott uns nicht gesagt, dass wir selbst im Augenblick unserer größten Schwäche unsere Verteidigung verstärken und jedem Angriff eigentlich standhalten können? Paulus schreibt da an die Korinther, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht wird, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Halten wir es für lauter Freude, wenn wir in mancherlei Versuchungen geraten, wie Jakobus schreibt? Aber vielleicht ist das etwas, was wir uns sagen können, wenn wir eben merken, ha, da ist jetzt gerade wieder etwas. Und wenn wir dann diesen Vers und sagen, haltet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung, in mancherlei Versuchung geratet. Ja, mit Gottes Hilfe will ich diesmal widerstehen. Denn die Belohnung, die Seligpreisung in Jakobus 1 ist doch auch wunderbar. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Oder denke ich vielleicht, naja, Versuchung, das liegt alles hinter mir, ich habe das jetzt geschafft. Das ist bearbeitet. Lasst mich euch dazu eine Filmgeschichte erzählen. Ein junger, sehr erfolgreicher Anwalt hatte bisher alle seine Fälle vor Gericht gewonnen. 39 Fälle. Seine Karriere kam so richtig in Fahrt. Und nun stand er wieder vor Gericht mit seinem 40. Fall. Und mittendrin in diesem Prozess wird ihm klar, der Mann, den er verteidigt, ist schuldig des schlimmen Verbrechens, dessen er angeklagt ist. Was soll er nun tun? Legt er sein Mandat jetzt nieder? Dann ist seine Karriere an der Stelle wahrscheinlich zu Ende. Macht er weiter? Ja, das sind spezielle Umstände, amerikanische Gerichtsbarkeit. Da kann man nicht so einfach das so niederlegen. Macht er jedenfalls weiter, wird vielleicht ein Verbrecher freigesprochen. Und als er dann in eine Prozesspause verzweifelt überlegt, was er tun soll, spricht ihn der Teufel maskiert als ein Reporter an. Jede Siegesserie geht einmal zu Ende. Ist doch nicht schlimm, sozusagen. Und was bewirkt das? Bei dem jungen Mann, der 39 Fälle gewonnen hat, bei dem das Siegen, der Wille zum Sieg so quasi in der DNA drinsteckt, das stachelt ihn natürlich an. Nein, ich will nicht verlieren. Und er geht raus und haut den Mann tatsächlich raus und erwirkt einen Freispruch. Und logischerweise, das könnt ihr euch vorstellen, nun da er schon einmal so gegen sein Gewissen gehandelt hat, wird es immer leichter, diesen Weg weiterzugehen. Aber super, Karriere. Aber auf dem Weg verliert er seine Frau, die ihm eigentlich so viel bedeutet hat. Und er ist auch schuld daran, dass er sie nicht so unterstützt, wie sie es gebraucht hätte, und sie stirbt. Und dann zum Ende des Films erkennt der Anwalt, dass ihn der Satan für eine ganz besondere Mission ausgewählt hat. Und nun verspricht er ihm alles, was er will, wenn er den letzten Teil seiner Mission noch erfüllt. Und das ist dann der Punkt, wo ihm klar wird, was er selber alles dazu beigetragen hat. Und er beschuldigt dann den Satan, er hat ihn, und der weist ihn dann darauf hin, dass er ja eigentlich ihm die Wahl gelassen hat. Aber das Verlangen war einfach so groß. Sein Verlangen, seine Wünsche und Sehnsüchte haben dazu geführt. Und das bringt ihn dann zu der Entscheidung, letztendlich die Pläne des Satans zu vereiteln. Er trifft eine radikale Entscheidung und durchkreuzt somit die Pläne des Teufels. Und dann ist da ein Schnitt in dem Film und er ist wieder zurück in dieser Prozesspause, hat quasi die erneute Wahl, sich zu entscheiden und tut diesmal das Richtige. Er kommt nämlich in den Saal zurück und sieht seine Frau am Leben. Er legt sein Mandat nieder, es ist ihm alles egal. Er verlässt das Gerichtsgebäude, fühlt sich gut. Und dann lauert ihm wieder der Reporter auf, der Teufel maskiert, und sagt ihm, diese Geschichte, die muss unbedingt an die Öffentlichkeit. Das ist so wichtig, das müssen die Leute hören. Ah, nee, passt schon. Doch, du bist ein Star. Und seine Frau, hey, das ist doch. Und letztendlich, ja okay, dann komm morgen früh zu mir. Und dann gehen sie raus und dann sehen wir, wie der Reporter sich wieder zurückverwandelt in den Teufel. Und er sagt dann, Eitelkeit, eine meiner Lieblingssünden. Gut, welche Punkte werden hier deutlich? Also zum einen, der Teufel, er gibt nicht auf. Der gibt nicht einfach auch, oh, ist misslungen. Ach nee, der versucht es dann mit einer anderen Versuchung. Kommt er an einer Stelle nicht durch, er probiert es weiterhin. Warum haben wir uns jetzt mit diesem Thema Versuchung beschäftigt? Noch einmal. Damit wir uns eben zur Verteidigung bereit machen. Damit wir uns gegenseitig unterstützen können und damit wir in die richtige Richtung gehen. Dass wir Gut und Böse unterscheiden können, dass wir es eben identifizieren können. Dass wir einen Detektor haben, der uns sagt, das ist nicht gut, diese Richtung, das ist... Und wie geschieht das? Und das wollen wir auch, dazu wollen wir die Zeit in der Predigt-Nachbesprechung nutzen. Wir gehen dann auch wieder in kleinen Gruppen zusammen, haben auch noch die Zeit beim gemeinsamen Essen, um die Fragen vielleicht weiter zu besprechen oder zu überlegen. Ich habe dann hier ein paar Zettel vorbereitet und auch, habe im Internet dann auch ein bisschen gegoogelt, das habe eine schöne Aufstellung, finde ich, gefunden von Bibelversen, die Kraft geben, in Versuchung zu widerstehen. Wie zum Beispiel, als Überschrift jetzt für diesen Punkt, glaube daran, dass Gott für dich immer einen Ausweg hat. Versuchung ist keine Sünde, außer wenn du darin einwilligst. Der Weg des Widerstandes ist also der Ausweg. Widerstehe der Versuchung und sei ein Überwinder. Und dann sind da die beiden Stellen, die wir gehört haben, Jakobus 1, 14 bis 15 und 1. Korinther 10, Vers 13. Und das ist eine ganze Reihe von Bibelstellen, ich finde die sehr, sehr ermutigend und vielleicht ist das für euch ebenso, sodass wir dann uns eben auch bereit machen, wirklich sagen zu können, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Amen.